Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Liebe Hörerfreunde, seien Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen deutschen Sendung von Radio Rumänien International. Wir freuen uns, dass Sie auch heute eingeschaltet haben. Im Namen der Redaktion begrüße ich diesmal aus den Studios unseres Funkhauses in Bukarest Anna Nedelea.
Funkjournal.
In Rumänien beginnt die Registrierung der Kandidaten für die Kommunalwahlen am 9. Juni. Politische Parteien, Bündnisse, Organisationen von Bürgern, die nationalen Minderheiten angehören, sowie unabhängige Kandidaten können bis zum 30. April um Mitternacht ihre Kandidaten für die Kommunalwahlen einreichen. Die Anmeldefrist für Wahlbündnisse für die Kommunalwahlen beginnt ebenfalls heute. Am 9. Juni werden die wahlberechtigten Rumänen auch zu den Wahlen zum Europäischen Parlament aufgerufen sein. Die Abgeordnetenkammer in Bukarest hat am Dienstag als Entscheidungsgremium die Dringlichkeitsverordnung der Regierung verabschiedet, die ausländischen Staatsbürgern oder staatenlosen Personen aus dem Gebiet des bewaffneten Konflikts im Nachbarland Ukraine, die sich in einer besonderen Situation befinden, Unterstützung und humanitäre Hilfe durch den rumänischen Staat gewährt. Die Verordnung zielt darauf ab, finanzielle Maßnahmen mit der Beschäftigung von Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt, der Einschulung von Kindern und der Erlangung eines Rechtsstatus in Rumänien zu verbinden. Premier Marcel Ciolacu trifft heute in Doha ein. Geplant sind mehrere Diskussionen mit hochrangigen katarischen Beamten, insbesondere zum Thema Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit in Bereichen wie Landwirtschaft, Verkehrsinfrastruktur, neue Technologien und Energie. Eine wichtige Rolle werden auch der Dialog zwischen den Wirtschaftskreisen der beiden Länder sowie Gespräche über die Organisation eines künftigen Wirtschaftsforums spielen. Premierminister Marcel Ciolacu wird von den Ministern für Auswärtige Angelegenheiten, Verkehr, Wirtschaft, Energie, Landwirtschaft und Digitalisierung begleitet. Nach Katar soll die rumänische Regierungsdelegation in die Vereinigten Arabischen Emirate weiterreisen. Präsident Klaus Johannis nimmt am Mittwoch und Donnerstag an der Sondertagung des Europäischen Rates in Brüssel teil. Auf der Tagesordnung des Treffens stehen ein neuer europäischer Pakt für Wettbewerbsfähigkeit und die Beziehungen der EU zur Türkei. Laut einer Pressemitteilung des Präsidialamtes wird der neue Europäische Pakt für Wettbewerbsfähigkeit Schlüsselthemen für die wirtschaftliche Zukunft der Union umfassen. Den Binnenmarkt, die Kapitalmarktunion, die Industriepolitik der Union, Energie, die Kreislaufwirtschaft, digitale Fragen, Handelspolitik, soziale Fragen, Innovation, Verringerung des Verwaltungsaufwands und Landwirtschaft. Die Staats- und Regierungschefs der EU werden auch die Entwicklungen im Krieg Russlands gegen die Ukraine, die Lage im Nahen Osten und die künftige strategische Agenda der Union erörtern. Israel hat beschlossen, den beispiellosen Angriff des Iran vor 2 Tagen zu vergelten. Die USA, Frankreich und Großbritannien, die Israel beim Abschuss iranischer Drohnen und Raketen unterstützt haben, mahnen nun zur Zurückhaltung und Washington hat gewarnt, dass es sich nicht an einem israelischen Gegenangriff beteiligen werde. Der Generalstabschef der Armee Herzi Halevi sagte gestern bei einem Besuch des Luftwaffenstützpunkts Nevatim im Süden des Landes, der von mehreren Raketen leicht getroffen wurde, dass der Iran Israels strategische Ziele angreifen wolle, was in der Vergangenheit nicht geschehen sei und dass wir dies im Auge behalten müssen, wenn wir unsere Antwort erwägen und nicht die Tatsache, dass Teheran dieses Ziel nicht erreicht hat. Zuvor hatte die Washington Post berichtet, der israelische Premierminister habe das Militär gebeten, mögliche iranische Ziele zu nennen, die als Reaktion auf den iranischen Angriff getroffen werden könnten. Dem Bericht zufolge sind die bisher vorgeschlagenen Möglichkeiten entweder ein Ziel in der iranischen Hauptstadt oder ein Cyberangriff. Israelischen Quellen zufolge wird der US-Außenminister Antony Blinken in den kommenden Tagen in Jerusalem eintreffen. Vor dem Besuch des US-Demokraten waren auch Besuche der Außenminister Großbritanniens und Deutschlands angekündigt worden. Soweit die Nachrichten von Radio Rumänien International.
Sie sind nach wie vor im Funkjournal von Radio Rumänien International. In Rumänien beginnt die Anmeldung der Kandidaten für das Bürgermeisteramt für die Wahlen am 9. Juni. Dazu ein Beitrag von Bogdan Matei. Ich heiße Alex Terescu. Das rumänische Superwahljahr, wie es in der Presse genannt wird, mit den Präsidentschaftswahlen im September und den Parlamentswahlen im Dezember, wird am 9. Juni von einer absoluten Premiere geprägt sein. Die Europawahlen finden gleichzeitig mit den Kommunalwahlen statt. 15 politische Parteien haben bereits ihre Listen mit den Kandidaten für das Europäische Parlament eingereicht und 7 unabhängige Kandidaten treten dabei an. Am Dienstag beginnt auch die Registrierung der Bürgermeister, Landratspräsidenten und Gemeinderäte sowie der Kreistagsabgeordneten. Politische Parteien, Bündnisse, Organisationen von Bürgern, die nationalen Minderheiten angehören, sowie unabhängige Kandidaten können ihre Kandidaturen bis zum 30. April um Mitternacht bei den Wahlbüros einreichen. Die Unterlagen müssen laut einem Beschluss des Zentralen Wahlbüros eine Liste der Kandidaten, eine Liste der Unterstützer jedes Kandidaten, eine Kopie des Personalausweises der Kandidaten, eine Erklärung über die Annahme der Kandidatur, eine Erklärung über Vermögen und Interessen sowie eine eidesstaatliche Erklärung, dass der Kandidat nicht für die Securitate, die Geheimpolizei des ehemaligen kommunistischen Regimes gearbeitet oder mit ihr zusammengearbeitet hat, enthalten. Der Wahlkampf für die Wahlen zum Europäischen Parlament in den öffentlichen und privaten Radio- und Fernsehsendern beginnt am 10. Mai um 0 Uhr Mitternacht und endet am 8. Juni um 7 Uhr. Für die Kommunalwahlen beginnt die Berichterstattung über den Wahlkampf ebenfalls am 10. Mai um 0 Uhr Mitternacht und endet am 7. Juni um 7 Uhr morgens. Die Medien erwarten aufgrund der ungewöhnlichen Überschneidung zwischen den Europawahlen und den Kommunalwahlen einen lauten und oft kakophonischen Wahlkampf. Analysten zufolge besteht die Gefahr darin, dass Debatten über die Brüsseler Politik wie den berühmten und zunehmend unpopulären Grünen Deal mit Streitereien zwischen den Kandidaten über Schlaglöcher in den Straßen einiger Gemeinden vermischt werden. Am skurrilsten ist, wie auch in den Medien zu lesen ist, die Situation mit der Regierungskoalition aus Sozialdemokraten und Nationalliberalen. Als sie beschloss, die Kommunalwahlen mit den Wahlen zum Europäischen Parlament zusammenzulegen, berief sich die Regierung auf die Verringerung der Ausgaben für die Organisation der Wahlen sowie auf die Wahlbeteiligung, die bei der Wahl der Bürgermeister immer höher ist als bei der Europawahl. Außerdem haben die beiden Regierungsparteien erstmals eine gemeinsame Liste für die Europawahlen aufgestellt, obwohl sie verschiedenen politischen Familien auf dem Kontinent angehören. Die Sozialdemokraten gehören zu den europäischen Sozialisten, die PNL zu der Europäischen Volkspartei. In den meisten Orten werden die Sozialdemokraten und Liberalen ihre eigenen Kandidaten für die Bürgermeister- und Landratswahlen aufstellen, was einen erbitterten Wahlkampf verspricht. Und obwohl der Wahlkampf noch nicht einmal begonnen hat, sind die politischen Parteien im Fernsehen bereits voll von gegenseitigen Angriffen zwischen Vertretern der beiden Regierungsparteien.
Im Funkjournal von Radio Rumänien International geht es weiter mit dem zweiten Hintergrundbericht. In wenigen Tagen wird die Kunstbiennale in Venedig eröffnet. Auch Rumänien ist mit einem Projekt an der wichtigen Veranstaltung der zeitgenössischen Kunstszene beteiligt. Leila Kermil hat die Highlights zusammengefasst. Im Studio begrüßt sie Sorin Georgescu mit der deutschen Fassung ihres Berichts. Die Biennale eröffnet am 20. April ihre Pforten und dadurch wird Venedig für mehr als 7 Monate zur Welthauptstadt der Kunst. In ihrer 60. Ausgabe vereint die alle 2 Jahre stattfindende Veranstaltung mehr als 330 Künstler aus aller Welt. Dieses Jahr vor allem aus Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten und Asien. 88 nationale Beiträge werden in den historischen Länderpavillons, in den Giardini und im Arsenale oder im Zentrum von Venedig ausgestellt. Die Biennale wird mit einer zentralen Ausstellung mit dem Titel Stranieri Ovunque, Fremde überall, eröffnet, die vom Brasilianer Adriano Pedrosa kuratiert wird, der eigens für die Biennale aus Lateinamerika kommt. Ihm zufolge habe der Titel der Ausstellung mehrere Bedeutungen. Erstens bedeutet er, dass man, wo immer man hingeht und wo immer man ist, immer auf Fremde trifft. Sie sind und wir sind überall. Zweitens, egal wo man sich befindet, ist man in der Tiefe seines Inneren immer ein Fremder, schreibt Adriano Pedrosa über die Ausstellung »Fremde überall«. Der rumänische Beitrag trägt den Titel »Was ist Arbeit?« Es ist eine Konzeptarbeit des Malers Sherban Savu und wird von Ciprian Mureșan kuratiert. Das Projekt untersucht die Beziehung zwischen Arbeit und Freizeit und wird im Nationalen Pavillon Rumäniens ausgestellt, der 1938 vom Historiker Nicolae Iorga eingeweiht worden war, aber auch im Herzen von Venedig in der neuen Galerie des Rumänischen Instituts für Kultur und humanistische Forschung. Im rumänischen Pavillon werden mehr als 40 Gemälde zu sehen sein, die einen Einblick in Savus Schaffen der letzten 15 Jahre ermöglichen. Nach Angaben des Rumänischen Kulturinstituts ICR untersucht die Ausstellung die bildliche Darstellung der Arbeitswelten und lässt sich dabei auch vom historischen Realismus und der Propagandakunst der Länder des sogenannten Ostblocks inspirieren. Anstatt diese Diskurse direkt in Frage zu stellen oder auseinanderzunehmen, hinterfragt Savu sie und zielt darauf ab, Momente des Innehaltens und der zeitlichen Aussetzung darzustellen, in denen die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmt, schreibt das ICR. Diese Momente der Ungewissheit seien ein Spiegelbild umfassender gesellschaftlicher Veränderungen und Krisen, sagt der Maler Sherban Savu selbst. Er interessiere sich für die Welt zwischen den Welten, die Räume zwischen Stadt und Land, zwischen Arbeit und Freizeit, eine hybride und unbestimmte Welt oder eine Welt, die gerade beginnt, Gestalt anzunehmen. Es sei die Welt der Peripherien, die alle Möglichkeiten der Zukunft enthält. Viele meiner Figuren, schreibt der Künstler weiter, ruhen während der Arbeitszeit und arbeiten in ihrer Freizeit, in einem Zustand der anarchischen Aufhebung und außerhalb des Produktionssystems. Die Figuren von Sherban Savu stehen, wie er selbst sagt, im Gegensatz zur Idee und Darstellung des Arbeiters in der offiziellen Kunst des kommunistischen Regimes. Sie sind weder heroisch noch monumental. Gleichzeitig bezeugen sie das Scheitern des kommunistischen sozialpolitischen Projekts und sinnieren vor allem über das heutige Leben, in dem sie ihren Platz und ihren Sinn zu finden versuchen.
Sie hören Radio Rumänien International.
Sie hören Radio Rumänien International. Wir setzen heute die Vorstellung der 10 Reiseziele fort, die in der Top-10-Rangliste der Fijet Romania Destinations 2024 gewählt wurden. Ein Projekt des Reisejournalistenverbandes Fijet Romania. Der Verband will die Aufmerksamkeit auf Orte im Land lenken, die aus touristischer Sicht hervorstechen. Heute fahren wir nach Borsec, dem drittbeliebtesten Reiseziel in unserer Rangliste. Ein Beitrag von Anna Maria Kononovic. Ich heiße Alex Terescu. Borsec liegt im Nordosten des Kreises Harghita, relativ isoliert, inmitten einer gut erhaltenen Natur auf einer Höhe von 850 Metern. Der Bürgermeister von Borsig, Mik Jozef, ist im Interview mit RRI stolz auf seine Stadt. Borsig befindet sich jetzt in einer Renaissance, denn, wie wir wissen, war es leider einer der am meisten zerstörten touristischen Orte in Rumänien. Aber jetzt ist Borsig auch ein Kurort, denn vor anderthalb Jahren wurde ein neues Kurzentrum eröffnet, das auch ein Behandlungszentrum, aber auch ein Kur- und Wellnesszentrum ist. Außerdem haben wir hier die Skipisten, den Winter, die Bobbahn, den Sommer und andere touristische Verlockungen. Aber auch die Mineralwasserquellen, die man an mehreren Mineralwasserstellen probieren kann. Sauberes Wasser, Pinienwälder, Wanderwege. Wir haben ein Naturschutzgebiet über 70 Hektar, Skaun Rotund, wo wir mehrere touristische Attraktionen, beginnen mit dem beliebten Bad Bojana Sönelor, Aussichtspunkte, Eishöhlen, die Bärenhöhle, die Eulenfestung haben. Also Borsig selbst wartet auf Sie für die Behandlung und Wellness und Skifahren, vor allem für Familien. Der größte Reichtum von Borsig sind sicherlich seine zahlreichen Mineralwasserquellen. Der Name Königin der Mineralwässer wurde ihr vom österreichischen Kaiser Franz Josef verliehen. Die Entwicklung der Stadt ist mit dem Namen zweier österreichischer Bürger, Günther und Zimmethausen, verbunden, die 1806 das Land pachteten und die erste Mineralwasserabfüllanlage bauten, die seit 210 Jahren so besteht. Die auf verschiedenen internationalen Messen gewonnenen Preise sind im Mineralwassermuseum ausgestellt, wo auch andere Dokumente und Gegenstände über die Geschichte dieses Wassers zu sehen sind. Hier wurde 1806 auch das erste industriell abgefüllte Mineralwasser in Europa hergestellt. Elegante Villen und Gasthäuser, von denen einige über 100 Jahre alt sind, aber dafür auch renoviert, erwarten den Besucher. Außerdem gibt es eine Reihe von Veranstaltungen, die Jahr für Jahr organisiert werden und Borsig zu einem immer attraktiveren Urlaubsort machen. Dazu gehören das Smartfest, das sich selbst als das größte Festival für persönliche Entwicklung und hochwertige Unterhaltung bezeichnet und dieses Jahr im Juli zum vierten Mal stattfindet, sowie das Chaun Borsig Festival, der Mountain Cross Cup, die Tage von Borsig, das Musik- und Essensfestival Falo, das Nostalgic Festival und mehrere Konzerte bekannter Künstler.
Trei rânduri să-mi desenez o floare este un fel de război între capul greoi și sufletul nostru cu ale sale nevoi. Că iubiți-s păuni într-un sat de nebun, că și ziua de luni poate aduce minuni.
Tesorii fără noi, când iubim puțin.
Ceva se întâmplă cu noi, ceva se întâmplă cu noi.
Trupuri pline cu oameni goi, într-o vară în
deplin. Ceva se întâmplă cu noi, ceva se întâmplă cu noi. Ceva se întâmplă cu noi.
Tot ce-am strâns vreme duna se scrie cu senin, se iartă din plin, se aruncă și se șterge ce-i venin.
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
In der rumänischen Ortsgeschichte finden sich bedeutende Namen, die durch ihr Engagement in sozialen, karitativen oder entwicklungspolitischen Bereichen in der Region, aus der sie stammten, mit ihrem Heimatort verbunden waren. Andere bedeutende Persönlichkeiten der lokalen Geschichte haben sich auf kulturellem Gebiet hervorgetan und auf diese Weise ihren Heimatort gefördert. Im Folgenden hören Sie einen Beitrag über eine bedeutende Persönlichkeit im Kreis Gorj, einer Region im Südwesten des Landes. Verfasser des Beitrags sind Stefan Baciu und Stelio Lambru. Am Mikrofon begrüße Adina Olaru. Die Geschichte von Gorj, einem Gebiet im Südwesten Rumäniens, wird vom Namen des großen Bildhauers Constantin Brâncuș beherrscht, den man nicht vorstellen muss. Aber die Region bei Gorj hat auch andere wichtige Namen für die rumänische Geschichte hervorgebracht. Tudor Vladimirescu, der Anführer der revolutionären Bewegung von 1821, wurde hier geboren. Gorj war auch der Geburtsort des Revolutionärs und Pazifisten Gheorghe Maghieru, der Heldin des Ersten Weltkriegs Ekaterina Teodoroiu, der Schauspielerin Elvira Godanu, des Philosophen George Uscătescu, der Politiker Gheorghe Tătărescu, Grigore Iunian und Vasile Lascăr. Auch Dinka Schileru, Unternehmer, Politiker und Lobbyist, war unter ihnen. Dinka Schileru wurde 1846 geboren und starb 1919 im Alter von 72 Jahren. Als Sohn wohlhabender freier Bauern und verwandt mit einem Angehörigen, der in der Geschichte als Soldat in der Armee von Tudor Vladimirescu zu finden ist, gilt Schileru als der erste Bauer, der in das rumänische Parlament gewählt wurde. Seine soziale Herkunft bedeutete jedoch nicht, dass er ein armer Mann war, wie das Bild des Bauern traditionell konstruiert ist. Im Jahr 1868 heiratete er und zog in die Heimatgemeinde seiner Frau. Dort baute er ein Familienhaus, eine Kirche und eine Schule und half armen Schülern. Seine berufliche Laufbahn begann er in einer Schneiderei, wechselte dann zum Unternehmertum und engagierte sich im Getreidehandel, Obst- und Weinbau. Er baute auch Mühlen und Holzschreinereien und war ein großer Pferdeliebhaber. Sein unternehmerisches Geschick und sein Erfolg brachten ihm nicht nur eine gute materielle Situation, sondern auch ein hohes Ansehen in den Augen seiner Landsleute. Es heißt, er sei ein Mann mit starker Persönlichkeit und stolz auf seine Herkunft gewesen. Es war Dinica Schileru, der die Volkstracht in der Region bekannt machte. Die örtliche Gemeinde schenkte ihm politisches Vertrauen, indem sie ihn 1876 im Alter von 30 Jahren als ihren Vertreter in den Gemeinderat und 1879 als liberalen Abgeordneten ins rumänische Parlament schickte. Gheorghe Nichifor untersuchte das Leben und die soziale und wirtschaftliche Emanzipationsarbeit von Dinka Schileru. Nichifor zeigt, wie er die Politik sehr ernst nahm und sich beharrlich für den wirtschaftlichen Aufschwung seiner Heimat einsetzte. Dinka Schileru war seit 1887 Mitglied des rumänischen Parlaments, obwohl er nicht geschult war, mit einigen Unterbrechungen bis 1911, also ein extrem langer Zeitraum. Er sprach nicht sehr schön, aber er hatte das Talent, seine Ideen zu wiederholen, so dass die Leute im Parlamentssaal sehr gut verstehen konnten, was er sagen wollte. Und was wollte er sagen? Wir haben Bergbau in Gorj, wir haben Kohle in Skella. Er fuhr mit einem Klumpen Kohle nach London, zeigte ihn den britischen Abgeordneten, erzählte ihnen, woher er kam, und so kamen die Investoren nach Gorj. Er hat persönlich versucht, in dem Ort, in dem er geheiratet hat, in Boulteni, nach Öl zu schürfen, was später bestätigt wurde. Schiller war also ein Mann aus guten materiellen Verhältnissen. Er nutzte seine Fähigkeiten zum Geldverdienen auch in anderen Bereichen als der Landwirtschaft und der Holzverarbeitung und wurde sogar zu einem Mäzen der Künste. Mehr dazu Gheorghe Nichifor. Dinka Schileru hatte eine eigene Zeitung und früher irgendwann hatte Dinka Schileru sogar eine Schneiderei. Dinka Schileru war ein Gründer von Schulen. Er hat sogar geholfen, dieses Kreismuseum zu bauen. Hier gibt es in einem Raum eine Glocke, die er der Schule von Stanesht geschenkt hatte und die nicht nur von den Schulkindern benutzt wurde, um zur Schule zu kommen, sondern auch von den Einwohnern, um morgens aufzustehen, zu Mittag zu essen, sich für das Abendessen fertig zu machen und zu schlafen. Schileru war ein energiegeladener und tatkräftiger Mann, der als Musterbeispiel für einen wohlhabenden und tüchtigen Menschen galt. Er vermittelte denjenigen, die er vertrat, Vertrauen und hatte einen Ruf, der sich in lokalen poetischen Schöpfungen und Volksliedern wiederfindet. Einzelheiten dazu bringt Gheorghe Nichifor. Er hatte auch einen Nachkommen. Sein Name war Aristica Schileru, eine sehr wichtige Persönlichkeit, ein Senator im rumänischen Parlament. Aber er ist zu früh verstorben, mit etwa 40 Jahren. Dieser Mann hätte viel zu sagen gehabt. Dinka hatte einen Nachkommen, der in der ersten Liga Fußball spielte. Er hieß auch Schileru. Die Älteren erinnern sich an ihn. Dinka Schileru war eine Persönlichkeit der lokalen Geschichte und er verstand seine Zeit. Er setzte seine natürlichen Qualitäten sowohl für sich selbst als auch für die Gemeinschaft, zu der er gehörte, ein.
Sie hören Radio Rumänien International.
Weiter hören Sie im Programm von Radio Rumänien International klassische Musik. Am 28. Dezember 2023 jährte sich zum 120. Mal der Geburtstag des bedeutenden rumänischen Komponisten Nicolae Circulescu. Als Tribut wurden 2023 mehrere Veranstaltungen im Zusammenhang mit der besonderen Persönlichkeit des Musikers abgehalten. Die erste und wichtigste fand am 26. Dezember im Arcup-Saal in Bukarest statt, als in Anwesenheit zahlreicher Pressevertreter und Künstler das Doppelalbum Nicolae Circulescu Instrumental-Orchestrale Musik vorgestellt wurde. Die Hauptverantwortliche für die Produktion des Doppelalbums wie auch für andere Nicolae Circulescu gewidmete Veranstaltungen ist die Ehefrau des Meisters Marieta Bratu Circulescu Palagia, die eigens aus Paris angereist ist, wo sie seit vielen Jahren lebt. Mit der Veröffentlichung der Doppel-CD wurde auf Initiative der Schauspielerin Mirona Ionescu und des Geigers Valentin Albesteanu die erste digitale Bibliothek der rumänischen Unterhaltungsmusik der Zwischenkriegszeit eröffnet. Wir laden Sie ein, das Finale von Nicolae Circulescus musikalischem Moment für Klavier und Orchester zu hören, das vom Komponisten und dem Rundfunkkammerorchester unter der Leitung von Karol Litwin aufgeführt wird. Nicolae Circulescu wurde am 28. Dezember 1903 in Bukarest in einer Familie von hohem Rang geboren. Seine Mutter war eine ungarische Gräfin, geborene Banfi, sein Vater ein Nachkomme der italienischen Adelsfamilien der Fürsten von Colonna und der Grafen von Colesi. Er begann im Alter von 3 Jahren mit dem Klavierunterricht und seine ersten Kompositionen, die seiner Mutter gewidmet waren, erschienen nach 10 Jahren. Gegen den Willen seines Vaters, aber mit dem vollen Einverständnis seiner Mutter, absolvierte Circulescu das Wiener Konservatorium, wo er laut einer in einer großen Zeitung veröffentlichten Musikkritik als möglicher neuer Weltruhm des Klavierspiels angesehen wurde. Sein Vater war jedoch gegen eine mögliche Musikkarriere, so dass Nicolae Circulescu auch die Jurafakultät in Bukarest besuchte, die er 1930 mit einem Doktorat an der Sorbonne abschloss. Seine künstlerischen Interessen hatten ihn jedoch nicht verlassen, denn parallel zum Jurastudium besuchte er Kurse in Theaterkunst bei dem großen französischen Schauspieler Louis Jouvet. Sein offizielles Debüt als Komponist gab Nicolae Circulescu 1940. Dieser Erfolg eröffnete den musikalischen Weg eines inspirierten Komponisten, der unabhängig vom Genre sehr auf die Ausdruckskraft der melodischen Linie achtete. Weiter ein weiteres Beispiel, Lied der Sehnsucht mit dem talentierten Cellisten Serafim Antropov und Mariana Parnica am Klavier.
Thank you.
Nicolae Kirculescu komponierte nicht nur Unterhaltungsmusik, sondern auch komplexe Werke des Musiktheaters, das am 26. Februar 2023 in Bukarest erschienene Doppelalbum versammelt erstmals 29 instrumental-orchestrale Werke aus dem Schaffen Nicolae Kirculescus. Zum Schluss hören wir einen Auszug aus der rumänischen Rhapsodie Nummer 1, Konzert für Klavier und Orchester von 1953, Solist der Komponist selbst.
Sie hören Radio Rumänien International.
Rumänische Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Es geht weiter in unserer deutschen Sendung mit unserer Rubrik Kulturidentität und Kulturinterferenzen. Heute sprechen wir über das Astra Freilichtmuseum in Sibiu zu Deutsch Hermannstadt. Sie hören einen Beitrag von Ruxandra Strănescu von der Hermannstädter Zeitung. Ich bin Florin Lungo und bringe Ihnen Ihren Beitrag. 455.839 Personen haben im Jahr 2023 das Kulturangebot des Astra Freilichtmuseums wahrgenommen, erklärte Manager Ciprian Stefan in seiner Jahresbilanz. Es waren um rund 45.000 Besucher mehr als 2022, die an rund 2.300 Programmen teilgenommen und ein Einkommen von knapp 6,38 Millionen Lei, umgerechnet 1,27 Millionen Euro, gesichert haben. Im Jahr 2024 werden die Höhepunkte für das Astra-Museum, die Einweihung des Schätzgästleins im April und Mai und die Organisation von NEMO, Network of European Museum Organizations, im November im Freilichtmuseum sein. Seit Jahren kämpft der Manager dafür, dass mehr Geld in die Kultur investiert wird, denn die Kulturangebote bringen Gelder in die Gemeinschaften zurück. Die Personen, die das Museum besuchen, sind oft Touristen, die in Hermannstadt Geld ausgeben für Unterkunft oder Essen. Diese Touristen muss man durch ein gutes kulturelles Angebot überzeugen, mehr als nur ein paar Stunden in der Stadt zu verbringen. Und wenn wir unsere Arbeit gut machen, werden wir dieses Jahr mehr als 500.000 Besucher haben. Das ist allerdings nicht einfach, so Ciprian Stefan, denn die Welt kocht gerade von Konflikten überall in der Welt bis Rechtsextremismus, der in Europa immer mehr Fuß fasst. So rechnet der Manager nicht damit, dass man in den nächsten 3 Jahren die gleiche Besucherzahl wie vor der Pandemie erreicht, besonders was die ausländischen Besucher betrifft. Wenn vor der Pandemie im Jahr 2019 rund 30% aus dem Ausland kamen, waren es im Vorjahr 15-17%. Das Museum muss sich an die Ereignisse dieses Jahrhunderts anpassen, zum Beispiel an die Migration. Wir wollen dieses Jahr Angebote für die Gastarbeiter hier in Hermannstadt ausbauen, damit wir ihre Kultur kennenlernen und sie unsere. In seiner Bilanz erwähnte der Manager mehrere Programme und Projekte des Freilichtmuseums, die im Vorjahr Erfolg hatten und auch dieses Jahr weitergeführt werden sollen, weil sie unter anderem unterschiedliche Besucherkategorien ansprechen. So ergänzen sich die traditionellen Schülerolympiaden sehr gut mit dem 2022 ins Leben gerufenen Rockfestival. Ein im Vorjahr gestartetes Programm soll auch dieses Jahr weitergeführt werden. Die Zertifizierung von traditionellen Kunsthandwerkern im Bereich Holz und Stein. Einige Monate noch erfolgen diese Zertifizierungen kostenlos im Rahmen des Projekts Restaurierung und Wiederbelebung des historischen Baudenkmals Casa Artelor, Schätzkästlein, regionales Zentrum für Aktivitäten und Ressourcen. Danach werden Arbeitgeber aufgefordert, ihre Handwerker offiziell zertifizieren zu lassen. Wichtig im Vorjahr war auch die Bildung. So haben insgesamt über 31.000 Personen, hauptsächlich Kinder, an den Aktivitäten teilgenommen. Handwerkworkshops, Weben, Kopfflechten, Töpfern, Schreinen, Fräsen, Holzschnitzerei und so weiter. Gastronomie-Workshops, interaktive Kunstworkshops, Quiz und Schatzsuchen. Diese Programme sollen auch 2024 angeboten werden. Für dieses Jahr wollen die Mitarbeiter des Museums auch neue Projekte einleiten, für welche dann Finanzierungen gefunden werden müssen, wie zum Beispiel den Bau eines neuen Sitzes für die Astra Filmabteilung. Vielleicht schaffe ich es dieses Jahr, mein Versprechen einzuhalten, so Direktor Stefan.
Finanzierung gesucht wird auch für einen neuen Eingang von der Poplötschi-Straße. Die ersten Studien sollen im Frühling dieses Jahres beendet werden. Der Manager rechnet in diesem Jahr mit Einnahmen von 6,5 Millionen Lei, weil wir sonst nicht funktionieren können. Und wir sind nicht eine Institution, die mit ausgestreckter Hand zu den Behörden geht, weil diese Zeiten sind vorbei. Man muss die eigenen Ressourcen einsetzen, um den Betrieb am Laufen zu halten, erklärte der Manager. Wichtig für ganz Hermannstadt ist allerdings, dass alle Angebote neu ausgedacht werden. Wir brauchen unbedingt einen Refresh, einen Neustart, denn viele Städte um uns herum, Kronstadt, Neumarkt, Temeschwar, bieten immer mehr gute Programme an, so Ciprian Stefan. Und er schlussfolgert, 2023 war ein Jahr der Herausforderungen, ein Jahr, in dem wir uns an den neuen internationalen Kontext anpassen mussten, aber gleichzeitig auch an die Herausforderungen des Haushalts. Die Museen verwalten das Erbe Rumäniens. Es ist sehr wichtig, wie wir dieses Erbe verwalten, damit alles, was Identität bedeutet, angenommen wird und bleibt. Museen sorgen für Wohlbefinden. Das ist unsere Botschaft für das neue Jahr.
Mm-hmm.
Das Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir senden täglich auf der Kurzwelle von 6 bis 6.30 UTC auf der Frequenz 11.620 kHz, 25 Meter Band, sodann von 14 bis 15 Uhr UTC auf der Frequenz 9600 kHz, 31 Meter Band und von 18 bis 19 Uhr UTC auf der Frequenz 9570 DRM. Im Internet sind wir auf Windows Media auf www.rri.ro zu erreichen. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.